Morgen. Schön, dass ich bei euch sein darf, mit meinen Geschwistern jetzt schon ein bisschen Zeit verbringen. Wir verbringen ja noch die Ewigkeit miteinander. Und ich finde es schön, wenn die Perspektive auch jetzt schon abgelichtet wird. Also daher, lasst uns sorgsam miteinander umgehen. Das ist nämlich was Schönes, die Verheißung, die wir in Christus haben. Und ich finde es auch super, dass sie mit Gebet begonnen hat. Es ist der Wille Gottes, dass wir beten. Was ist der Wille Gottes? Fragt man ja oft für sein Leben. Denkt man, welchen Beruf soll ich ergreifen? Wer soll ich heiraten? Also bei Heiraten gibt es nur zwei Dinge. Es muss das andere Geschlecht sein und dann muss man sie lieben können und er oder sie muss gläubig sein. Fertig. Mir hat mal damals mein Dozent gesagt, für Dogmatik, würdest du die Frau heiraten, wenn sie eine Glatze hat? Habe ich gesagt, ja. Und so sind wir glücklich verheiratet, also zumindest meinerseits. Aber ich freue mich, dass das Gebet im Mittelpunkt steht. Und das, was wir jetzt gerade auch hier gehört haben von Open Doors, das sind die Anfänge der Christenheit. Die Anfänge der Christenheit, kirchengeschichtlich betrachtet, war Verfolgung, Tod. Und wenn man an Jesus geglaubt hat, hat es was gekostet. Das ist bei uns gerade nicht so. Wir erleben das jetzt hier in vielen anderen Ländern. Darum ist mir das auch so wichtig. Wir haben bis das Jahr 311, 313 zur konstantinischen Wende eine konsequente Verfolgung der Gemeinde bis hin zu, dass Christen gestorben sind. Und es gibt Dokumentationen aus dieser Zeit, dass die ersten Christen ihre Henker gesegnet haben und dann hingerichtet wurden und haben gesagt, ich vergebe dir. Dann wurden die getötet. Dann haben die Römer irgendwann mal geschnallt, Moment mal, wenn es sich lohnt, für Jesus Christus zu sterben, lohnt es sich vielleicht auch für ihn zu leben. Und dann kam ein Wandel in der Gesellschaft. Leider bis 311, bis 313, das nennen wir Kirchengeschichtler, die konstantinische Wende, da hörte die Missionierung auf und es war die Christianisierung. Der König war Christ und da waren alle anderen auch Christen. Und das hängt uns jetzt bis ins Abendland noch nach. Wie viele Leute denken, sie wären Christen, haben aber Jesus als ihren Herrn nicht angenommen. Der Wille Gottes, 1. Thessalonicher ist da ganz offen, ist, seid dankbar, freut euch und betet ohne Unterlass. Damit wäre übrigens auch alles geklärt, was du für dein Leben tun darfst oder sollst. Du sollst dankbar sein. Wir haben viel, wir können dankbar sein. Vor allem haben wir Jesus Christus, wir haben die Perspektive Ewigkeit, wir haben die Hoffnung, die uns keiner nehmen kann. Und das Ganze hier geht gut aus. Ich weiß nicht, wie gerade deine Lebensgeschichte ist, aber der Ende des Romans, nenne ich mal salopp, geht gut aus. Denn wenn wir bei Christus sind, gibt es kein Geschrei mehr, kein Leid mehr und alle Tränen werden abgewischt. Das ist das, was wir als Bild vor uns haben. Und das ist die Hoffnung, die dir keiner nehmen kann. Man kann einem alles nehmen, ne? Schönheit, Haare, es geht alles, ne? Die Ratten verlassen das sinkende Schiff. Ne? Man kann alles verlieren. Gesundheit, ne? Ich gehe unheimlich gerne mit meiner Frau wandern in den Alpen. Und so langsam merke ich, dass meine Beine nicht mehr mitmachen. Aber ich kriege einen neuen Leib bei der Auferstehung, alles gut. Jesus weiß auch das. Aber was man dir niemals nehmen kann, sind die Verheißungen in Jesus Christus. Wenn er sagt, du bist im Himmel, dann bist du im Himmel. Das sind die Glaubensfakten, die wir auch wieder leben müssen, uns ermahnen müssen. Und dafür dürfen wir dankbar sein. Übrigens, Dankbarkeit führt gegenüber Jesus zu Verfügbarkeit. Wenn ich dankbar bin, bin ich bereit, das zu machen, was er möchte. Nämlich Salz und Licht sein in meiner Umwelt, da wo er mich reinstellt. Und irgendwo hat dich Jesus reingestellt, in die Familie, am Arbeitsplatz, Freunde, Hobby. Und da sollst du Salz und Licht sein. Ja, Gebet ohne Unterlass, das meint bei jeder Gelegenheit. Und auch hier theologisch können wir mal die Sache aufräumen. Jesus braucht mein Gebet nicht. Aber er will es, weil er weiß, es macht was mit mir, wenn ich im Gebet stehe. Blick mal, du gehst morgens, ne, zum Aldi und betest vorher. Nicht für Sonderangebote, sondern für gute Begegnungen in Christus. Ja, das, manchmal gibt es ja so Pfannen, muss ich die letzten besorgen. Das ist Krieg auf offener Straße. Aber du kannst dann dankbar sein, ne? Du kannst beten. Herr, schenk mir Gelegenheiten, von dir zu berichten. Und das macht was mit uns. Wir vergessen das so schnell im Alltag, wer Jesus Christus wirklich ist und dass er alles in der Hand hält. Und natürlich macht Gebet eine Sache aus, da kommen wir auch nicht drum rum. Dein Wille geschehe. Auch das macht was mit mir. Weil Jesus, und da sind wir jetzt voll im Kern des heutigen Predigtthemas, Jesus ist kein Wunschautomat. Es wird aber viel zu oft gepredigt. Jesus, du bist zuständig, dass ich glücklich bin. Steht nirgendwo in der Bibel. Jesus, du musst alles das machen, was ich möchte. Steht nirgendwo in der Bibel. Wenn ihr euch die Bibel aufmerksam durchlest, ist es von vorne bis hinten eher ein schwerer Auftrag, Jesus zu folgen. Jesus zu folgen, mit Gott zu leben, ist er manchmal vom Lebensablauf her schwieriger. Nehmen wir mal zum Beispiel Jeremia, den mag ich sehr, junger Mann, berufen, dem hört 23 Jahre keiner zu. Ich habe schon nach mancher Jungschaftsstunde die Krise bekommen, das war eine halbe Stunde, gell, wenn die mir nicht zugehört haben. Und ich so, mache ich nie wieder, ich lege den Dienst nieder, ich gehe zur Bundeswehr, werde Bäcker oder Poster, ist egal, irgendwas. Aber das 23 Jahre Gottes Wort klar zu verkündigen und dir hört keiner zu und du triffst nur auf Ablehnung, wow. Das Leben in der Bibel war für niemanden einfach. Haben wir auch nicht. Das ist eine völlige Illusion, auch eine große Lüge von meiner Sicht her des Teufels, dass er Christen vorgaukelt, alles wäre super, wenn du mit Jesus lebst. Das steht da nicht. Selbst Jesus hatte kein einfaches Leben. Er hat immer wieder Entscheidungen für den Weg Gottes getroffen und am Ende hat er Blut geschwitzt, als er sich entschieden hat, ans Kreuz zu gehen, weil er ganz genau wusste, was kommt. Ne? Wenn ich immer Angst habe, dann weiß ich meistens, was nicht kommt. Das macht mir Angst. Jesus wusste genau, was kommt. Und auch hier nochmal bitte, gell? Jesus hätte ja mit einem Wort die ganze Kreuzgeschichte beenden können. Ein Wort hätte genügt. Ne? Petrus wäre da mit dem Schwert rumfuchteln, ne? Kommt dann, jetzt bringen wir alle um, viel Spaß. Und dann sagt Jesus, du, da stehen 12 Legionen Engel bereit, die mich hier rausholen können. Ein Wort genügt und die Sache ist beendet. 12 Legionen, also eine römische Legion hat damals 5000 Mann gehabt, das könnt ihr selber rechnen. Ein Engel hätte gereicht, gell? Also da brauchst du keine 12 Legionen. Aber die waren, ich finde das Bild, ne? 12 Legionen Engel standen oben im Himmel bereit, ein Wort und wir kommen. Und er hat es durchgezogen und ihr wisst selber, was ihn das gekostet hat. Warum? Und jetzt kommen wir wieder zum Kern unserer Botschaft, weil er dich liebt. Unendlich liebt. Und der Wille Gottes ist, dass wir uns freuen, dass das Ganze hier gut ausgeht, dass wir in der Freude des Herrn leben, dass wir dankbar sind. Lass dich nicht von materiellen Dingen ständig beschäftigen und bewegen. Lass dich nicht von Neid bewegen, was dein Nachbar hat, was dein Arbeitskollege vielleicht bekommt oder nicht bekommt, sondern sei dankbar für das, was Jesus dir gibt. Und dann sind wir auch verfügbar für ihn, weil wir nicht ständig beschäftigt sind, was ich noch brauchen könnte in meinem Leben. Aber wir haben schon drüber gesprochen, das Wort Gottes ist nicht immer einfach. Und wisst ihr was, so ging es auch den Menschen in der Bibel. Sie haben Jesus Worte gehört, waren aber nicht immer unbedingt einverstanden. Und ein so ein Knackpunkt, den möchte ich mit euch heute so ein bisschen betrachten, das ist Johannes 6. Nun kennen wir Speisung der 5000, tolle Geschichte. Ne? Hungrige Männer, 5000 Männer, gefährlicher Zustand. Die Frauen wissen das, wenn die Männer hungrig sind, das ist gefährlich. Gell? Sobald der Grill brutzelt, wird es besser. Sobald sie gegessen haben, wird es wieder friedlicher. Und da waren 5000 Männer, die haben Speisung bekommen. Jesus prüft dann seine Jünger, ich gebe ein bisschen den Kontext da wieder. Jesus prüft dann seine Jünger und fragt, das macht übrigens Jesus immer wieder, dass er uns prüft. Das ist im griechischen Peirazo, der prüft und versucht. Das macht der Teufel versuchen. Jesus prüft uns und da geht es gar nicht um eine Prüfung zum Durchfall. Wir denken immer an Schule, Prüfung, Durchfall. Ah, Jesus kennt ja das Ergebnis. Wir können ihn auch nicht enttäuschen, das ist das Schöne bei Jesus. Allmächtig, allgegenwärtig, allwissend. Aber der Punkt ist, er prüft uns, ob wir das, was wir sagen, auch glauben. Und vor allem, ob wir in einer Kernfrage immer hängen. Vertraue ich Jesus? Das Wort in der Bibel für Glauben ist Pistoio und das meint eigentlich eine Beziehung. Es ist eine Vertrauensfrage. Ich glaube, dass morgen das Wetter besser wird. Das ist ganz was anderes, als was das, was die Bibel meint. Die Bibel meint, vertraust du, hast eine Beziehung, lebst du mit Jesus, sprichst du mit ihm. Was ist ein Gebet? Kommunikation. Und auch hier nochmal bitte kurz zum Gebet. Jesus will keine Neuigkeiten hören, das kriegst du gar nicht hin. Jesus will dich hören. Jesus will nicht wissen, wie das war, das weiß er alles, sogar besser als du. Aber er will dich hören. Kleines Beispiel, ne? Ich habe ja Söhne, 3 Stück. Und der Mittlere kam mal nach Hause und hat erzählt, der Jüngste, der ist hingefallen, hat sich wehgetan und so weiter. Und dann kam mein Jüngster nach Hause, ne? Und jetzt hätte ich sagen können, du brauchst mir die Geschichte nicht erzählen, ich weiß das schon, lass mich bitte, ich habe keine Zeit. Nein, ich habe mir das natürlich nochmal angehört. Weil er es mir erzählen wollte, obwohl ich die Geschichte kannte. Das ist der Vater im Himmel. Der will keine Neuigkeiten, er will sein Kind hören. Und das ist das Schöne im Gebet. Er will das, weil Kommunikation ist das A und O. Und das hat uns die Bibel immer vorgegeben. Jesus ist dort, speist die 5000 und dann passiert das, was oft passiert. Jesus wird zum Wunschautomaten. Die Menschen wollen dann, Jesus, erfüll du mir meine Wünsche. Und damals war das eben so, ne? Heute hätten wir gern schnelleres WLAN oder was weiß ich. Ne? Und damals war das so, gib mir Essen, Brot. Das ist eine tolle Sache. Das sind übrigens nur Gerstenbrote, das ist das Brot der Armen. Also das war nichts Besonderes, was Jesus da vermehrt hat, Fisch und Brot. Und Brot war das Brot der Armen, das war auch nicht ein spezielles Brot. Und dann ist es so, dass sie da ihm machen wollen und Jesus flieht dann, er geht auf den Berg, ne, betet, hat oft übrigens, Jesus hat auch sehr viel gebetet, bitte nicht vergessen, er hat das gebraucht für seinen Dienst, als er seine 12 Jünger rausgesucht hat, hat er die ganze Nacht gebetet. Ich frage immer mich, wann ich das letzte Mal die ganze Nacht gebetet habe. Fragt man besser nicht, gell? Auf jeden Fall, Jesus hat das gemacht und dann zieht er sich zurück, dann kommt sein Jünger in den Sturm, dann geht Petrus auf dem Wasser und dann kehrt er zurück und die ganzen Leute folgen ihm und sagen, ja, du bist unser König, du gibst uns das, was ich jetzt brauche. Und dann hält Jesus diese berühmte Brotrede, wo er sagt, ihr müsst an mich glauben, wo es letztendlich darum geht, es geht um die Ewigkeit, nicht um hier und jetzt. Ob du Brot hast oder nicht, das spielt gar keine Rolle, sondern Jesus ging es immer um eine Sache. Wo verbringst du und ich die Ewigkeit? Jesus wollte niemand glücklich machen, Jesus hat nur punktuell geheilt, Jesus kann alles heilen, aber es ist sein Wille. Aber Jesus gibt uns immer die Perspektive Ewigkeit. Und dann lesen wir in Vers 41, da murrten die Juden. Und murren ist in der Bibel, kommt im Alten Testament oft vor, das ist ein Auflehnen gegen Gott, Kritik an Gott. Also es ist nicht dieses schwäbische Brummeln, was wir gern so haben, sondern es ist dieses Kritisieren an Gott, es ist dieses Murren und Auflehnen. Und dann kommt es zu dem Punkt, ne, in Vers 60, da möchte ich einsteigen. Und übrigens auch nur zur Hoffnung, wer glaubt, hat ewiges Leben. Klare Aussage von Jesus, brauchen wir auch gar nicht dran zweifeln, wenn er das sagt. Stimmt das? Fertig. Und dann geht es in Johannes 6, 60 weiter bis 69, möchte ich euch das vorlesen, das ist der Text. Viele nun von seinen Jüngern, die es gehört hatten, sprachen, diese Rede ist hart, wer kann sie hören? Da aber Jesus bei sich selbst wusste, dass seine Jünger hierbei murrten, sprach er zu ihnen, daran nehmt ihr Anstoß? Wenn ihr nun den Sohn des Menschen dahin auffahren seht, wo er vorher war, der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nützt nichts. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Aber es sind einige unter euch, die nicht glauben. Denn Jesus wusste von Anfang an, welches waren, die nicht glaubten und wer es war, der ihn überliefern würde. Und er sprach, darum habe ich euch gesagt, dass niemand zu mir kommen kann, es sei ihm denn von dem Vater gegeben. Von da an gingen viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Da sprach Jesus zu den Zwölfen, wollt ihr etwa auch weggehen? Simon Petrus antwortete ihm, Herr, zu wem sollten wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Ich denke, das ist ein bekannter Text. Ich mag den Johannesbrief sehr. Mochten auch, da ich damals an der Prüfung meinem Altgriechisch musste ich Johannes machen, das ist einfach sehr Altgriechisch. Vielen Dank an dieser Stelle, Jesus, sonst wäre ich wahrscheinlich gar nicht hier. Aber der Punkt ist, dass Jesus eine harte Rede hat. Er hat in Klarheit und Wahrheit gesprochen. Er hat gesagt, es geht nicht um das Glück hier auf Erden. Hat er auch nie versprochen. Er hat gesagt, er ist da. Und er ist auch in jedem Punkt unseres Lebens da. Er war ja nie abwesend. Und das ist auch unser Trost. Ich habe einen Herrn, der bei mir ist, ne? Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Er wird nicht von dir weichen. Er lebt ja mit dem Heiligen Geist. Wenn du Jesus angenommen hast im Leben, ist er da in deinem Leben. Und dann ist er versiegelt mit dem Heiligen Geist. Das Siegel ist das Bild von mehreren Verträgen, die man damals gemacht hat. Und das Siegel konnte man nicht brechen. Jesus ist da. Und er sagt es in Johannes 6, 35, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern. Wer an mich glaubt, wird nicht mehr dürsten. Da geht es natürlich um Bilder der Ewigkeit. Nicht, dass ich auf Erden keinen Hunger mehr habe. Aber zum Beispiel dieser tiefe Hunger nach Liebe. Wer liebt mich denn eigentlich? Vor allem, wer liebt mich so, wie ich bin? Dass ich weiß, wie ich sein soll, um geliebt zu sein, das wissen wir. Das können dir die Lehrer sagen, das können dir die Eltern sagen, später im Beruf, wie du funktionieren musst vom Chef. Und da gibt es ja viele Sprachen der Liebe, ne? Bestätigt, wie man bestätigt wird oder nicht. Wenn der Chef nur auftaucht, wenn irgendwas schief geht, dann weißt du auch Bescheid. Wenn der Chef aber dich mal lobt, aber wir sind ja im Schwäbischen, der nichts gesagt ist, gelobt genug. Das ist aber nicht christliche Kultur, wir sollen uns erbauen. Wenn du mit mir redest, sollst du nach erbaut sein. Das hoffe ich, dass ich das hinbekomme. Übrigens auch, wenn du mit mir redest. Gell? Also, nee, aber es ist nicht Hungern oder Dürsten nach dieser Ewigkeit. Der Mensch hat es verankert, dass da mehr ist als dieser biologische Ablauf, den wir im Körper haben. Und dieser Hunger und Durst ist es nach dieser Ewigkeit. Wer liebt mich? Wo kriege ich wahre Vergebung? Wir haben alle Dinge im Leben, wo uns Vergebung, Sünde gefangen hält und wo wir nicht wissen, wie soll ich das machen? Wie soll ich dieser Person vergeben, die mich so tief verletzt hat? Und dann sagt Jesus, das kannst du auch gar nicht, das kannst nur mit mir. Und das ist diese Freiheit, wo Christus sagt, ich will dir zeigen, wie Vergebung und Versöhnung, Jesus hat ja nicht nur vergeben, er ist ja auch noch versöhnlich, wie Versöhnung funktioniert. Das kannst du aber nur mit mir. Alleine schaffst du das nicht. Und das ist das, warum Jesus gekommen ist. Er sagt, ich bin das Brot des Lebens. Das sind die berühmten Ich-Bin-Worte. Das sagt er auch übrigens im Griechischen Egoemi. Wir haben das im Deutschen gar nicht übersetzt. Das heißt, ich bin der Ich Bin. Und jetzt wird es bei einigen klingeln, wie sich Gott Mose vorstellt im brennenden Busch. Ich werde sein, der ich sein werde. Das ist Yahweh. Und das heißt automatisch mit jedem Ich-Bin-Wort sagt Jesus auch, ich bin Gott. Sehen ja manche Gruppierungen anders, die manchmal an der Haustür klingeln. Die war nur einmal bei mir da und dann, das kam dann auch und dann kamen sie geklingelt und dann habe ich gesagt, ja, Egoemie, Johannesevangelium, ist Gott, können wir lassen. Jesus liebt euch. Aber, und was Jesus klären wollte mit seinem Kommen war, wer dich unendlich liebt und wir können da mal reinlesen in den Römerbrief. Da spricht die Bibel davon, dass Jesus aus Liebe für uns gestorben ist, als wir seine Feinde waren. Und das steht auch drin, wer stirbt denn für seine Feinde? Wer würde das denn machen? Ich hoffe, ihr habt keine Feinde. Ich rede jetzt nicht von Nachbarnschwierigkeiten oder sowas. Oder als wir, ja, da steht kraftlos waren im Griechischen, in Römer 5, Athenos im Griechischen. Das ist eigentlich nicht liebenswürdig. Da war nichts, was man an dir lieben konnte. Gar nichts. Egal wie gut du Fußball spielst, egal wie du gute Dinge aufnimmst, wie gut du Dinge kannst. Nichts war an dir, was man lieben konnte, weil du in der Sünde geboren worden bist und in der Sünde stehst und fällst. Und dann sagt er, dafür ist er gestorben. Das ist übrigens die Liebe Gottes. Agape. Eine freischenkende, nicht verdienbare Liebe. Das kann ich nicht. Aber Jesus kann mir das zeigen. Und übrigens 1. Korinther 13, 1 bis 13, das die Liebe beschreibt, das ist übrigens die Liebe der Gemeinde untereinander. Nicht Hochzeit. Wir lesen es immer gern Hochzeiten vor, dann kommt der Ehemann so langsam ins Schwitzen, wie die Liebe erduldet alles, erträgt alles. Aber das ist im Kontext nicht gemeint. Es geht im Kontext um Gemeinde. Das ist hier. Und Jesus sagt es natürlich so schön in Johannes 13, 34, an der Liebe werdet ihr sie erkennen. Nicht an der Größe unserer Gemeinde, an der rhetorischen Begabung eurer Pastoren oder Verkündiger, sondern an der Liebe untereinander. Das heißt, wenn wir hier fertig sind, habt euch lieb in der Kraft Jesu. Und das ist er gekommen und er wollte retten vor Sünde, Tod und Teufel. Und das hat er auch geschafft, weil wir leben im Sieg. 1. Korinther 15. Wir leben im Sieg. Er hat alles besiegt. Auch das, was dir heute Probleme und Sorgen macht, hat Jesus unter die Füße bekommen. Schönes Bild, wo Jesus übers Wasser geht. Die Juden haben immer Angst vor Wasser. Da waren Geister und Dämonen. Und Jesus geht da einfach drüber. Der kriegt das unter die Füße, was wir nicht unter die Füße bekommen. Warum? Weil Jesus der Herr ist. Und Jesus formuliert es in diesen Texten vorher ganz klar. Aber jetzt mal die Frage heute Morgen an dich. Wie geht's denn dir mit Gottes Wort? Ich gehe jetzt davon aus, dass das auch konsumiert wird in einer Art und Weise. Aber wie geht's dir denn mit Gottes Wort? Wie geht es dir denn damit, zum Beispiel, wenn Jesus sagt, wie man mit Geld umgehen soll? Ah, Schwäbisch, jetzt wird es kritisch. Gell? Ganz dünnes Eis mit heißen Socken, Marcel. Geld, man schwätzt doch nicht über Geld. Übrigens, nur für uns, Jesus hat sehr viel über Geld gesprochen. Mehr über Geld als über Sexualethik. Sexualethik ist klar, Mann, Frau, heiraten, dann gibt es Sex, Punkt. Aber er hat sehr viel über das gesprochen. Er nennt sogar in der Bergpredigt Mammon. Das war, setzte sogar mit Gott gleich. Mammon kann man anbeten, kommt aus dem Aramäischen. Mammon leitet sich ab von Amen und das heißt verlässlich. Ich kann mich voll und ganz auf mein Geld verlassen. Und wisst ihr was, so tickt ja unsere Welt. Aber was sagt die Bibel? Seid nicht geldgierig und lasst euch genügen an dem, was da ist. Denn er hat gesagt, ich will dich nicht verlassen und nicht von dir weichen. Das wurde zugesagt. Du denkst, du bist nicht gierig? Ich habe mir mal sagen lassen, wart's ab, bis ans Erben geht. Dann entdeckt man Abgründe seines Lebens, wie gierig man plötzlich sein kann. Und lasst euch da nicht verleiten, den Mammon anzubeten. Das ist einer der größten Probleme in der Bibel, immer wieder, immer wieder. Und Jesus sagt, es ist nicht unmöglich, als reicher Mensch gläubig zu werden, aber es ist schwer, weil man meint, Geld löst alle Probleme. Aber es gibt manche Dinge, vieles kann man mit Geld lösen, aber es gibt nur eine Sache, nämlich die Frage nach der Ewigkeit, die Jesus lösen kann und gelöst hat. Die Geldgier ist die Wurzel allen Übels, sagt mal Paulus im Timotheusbrief. Und es sind klare Worte. Wie geht's dir damit, ne, wenn man das so denkt? Oder was jetzt ganz aktuell für uns ist in der Situation, wir haben das jetzt erlebt in der großen Geschichte, wir haben einen Krieg, Ukraine. Es gibt auch noch viele andere Kriege, die wir immer wieder gerne auch vergessen, weil sie jetzt nicht mehr aktuell sind. In Syrien herrscht immer noch Krieg. Das weiß ich deshalb, weil meine Frau zur Hälfte Syrerin ist. Kriegen wir das noch mit? Oder auch hier jetzt in Israel, was da passiert. Was sagt denn Jesus dazu? Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Seht zu, erschreckt nicht, denn es muss geschehen. Das ist die Aussage Jesus dazu. Als ich das alles betrachtet habe, gesehen habe, bin ich erstmal erschrocken. Habe ich gedacht, oh, was passiert denn da? Das will ich nicht. Ne? Ich bin so nach dem Konzept, mir langt es noch raus. Gell? Also es muss jetzt die Endzeit nicht kommen, während ich noch zu Lebzeiten hier bin und freue mich dann bei der Auferstehung, so ein Schläfchen, und dann stehe ich auf und dann steht Jesus da, alles gut. Aber vielleicht ist es nicht der Plan Gottes. Übrigens auch hier, Jesus sagt, das muss so kommen. Wir sollten eigentlich in vollkommener Freude versinken und sagen, hey, Gottes Wort erfüllt sich. Das, was jetzt passiert, was die Welt versucht hat zu verdrängen mit ihrer Globalisierung und Vernetzung von Finanzen, bricht Stück für Stück zusammen. Und wir als Christen wissen es, weil es steht in der Bibel, es hat Jesus angekündigt. Und was es für uns heißt, Gottes Wort trifft ein. Eigentlich müssten wir frohlocken die ganze Zeit, ist man auch nicht immer danach, aber Jesus ist meine Freude. Aber das ist es, was gerade passiert. Übrigens, Jesus nennt das nicht das Ende, sondern er nennt es Vollendung. Das ist das griechische Wort für Telos und das heißt Ende, Vollendung. Es sagt, es muss so geschehen, was jetzt passiert, weil es dann zur Vollendung passiert für seinen Plan. Und Jesus bezeichnet es nicht als Ende, sondern als Geburtswehen. Ich halte jetzt zu dem Thema den Ball flach. Ich war bei den Geburten meiner Söhne alle dabei. Und wenn ich das richtig interpretiert habe, war das mit Schmerzen verbunden. Aber der Punkt ist, dass die Schmerzen waren da, das Leiden war da, aber am Ende war es wunderbar. Weil dein Kind da war. Und auch hier für uns, wenn Jesus sagt, wie Geburtswehen, heißt es, es wird für uns schmerzhaft, es wird unangenehm. Wir können uns immer mal auch die Frage reflektieren, warum ist überhaupt nichts unangenehm in meinem Leben? Ne? Wie lebe ich meinen Glauben? Nur mal so für euch zur Hausaufgabe. Aber der Punkt ist, ne, aber am Ende wird es gut. Jesus kommt zu seinem Ziel, zu seinem Plan. Und er will mit dir gemeinsam seinen Plan gehen. Ich bin eh begeistert von diesem Missionsbefehl. Jesus braucht ja mich nicht, um irgendjemand mit seinem Evangelium zu erreichen. Aber das Tolle ist bei Jesus, er will uns gebrauchen. Er will dich und mich gebrauchen. Er will es gar nicht ohne dich machen. So wie du bist in deinem Leben, sagt Jesus, mit deiner Biografie, dich möchte ich, dass du mein Wort verkündigst, mit dem, was du erlebt hast. Wir kommen noch dazu mit Erleben, weil es manchmal gar nicht so einfach ist, weil wir auch manchmal sehr schlimme Dinge erlebt haben und erleben. Wie geht es dir zum Thema Vergebung? Ich bin großer Fan vom Vaterunser, weil da steckt alles drin, was man braucht. Jesus hat uns das gelehrt, aber ich finde es so spannend, wenn wir dann das weiterlesen. Was hat Jesus denn? Welchen Punkt greift Jesus nochmal zum Thema Vaterunser auf aus dem Gebet? Vergebung. Denn wenn ihr dem Menschen ihre Vergehungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater euch vergeben. Wenn ihr aber dem Menschen nicht vergebt, so wird euer Vater eure Vergehungen auch nicht vergeben. Das sagt Jesus. Vergebung ist nicht optional. Jetzt weiß ich, jetzt wird es britzelig. Übrigens an dieser Stelle auch hier steht nichts über das Heil. Auch bitte da nichts reinlesen, was nicht drinsteht. Das machen viele gerne so. Oh, ich verliere das Heil, Jesus bin nicht im Himmel. Das sagt er nicht. Es geht um zwei Dinge. Das eine ist das Heil und wenn du an Jesus glaubst, bist du gerettet. Das andere, das nennen wir Gläubigen Segen. Wie kann ich ein Segen sein? Und Vergebung liegt ganz viel Segen drauf, weil wir da eine unglaubliche Freiheit haben. Ich habe die Freiheit, mit Christus zu leben. Ich habe die Freiheit, loszulassen. Nachtragen, ich finde das Wort so toll. Ich trage ja jemand was hinterher. Der andere weiß es vielleicht schon gar nicht mehr. Aber ich bin nachtragend, kann dem anderen nicht begegnen, weil ich gar keine Freiheit mehr habe. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, aus schmerzhafter Erfahrung, manchmal kriegen wir keine Antworten auf bestimmte Episoden in unserem Leben. Wir hätten ja immer gern das Warum, Wieso, Weshalb. Hätte ich auch gern. Über manche Stellen meines Lebens, die sehr aufreibend waren. Ich war mal kurz davor, meinen Glauben zu verlieren durch Geschwister. Aber, und das war der beste Rat, Gunter Kiene ist wahrscheinlich ein Begriff hier, oder? Kennt ihr Gunter Kiene? Gunter. Ist kein Seelsorger, aber ich habe ihn so lieb, weil der hat mir knallhart das Evangelium um die Ohren gehauen. Und dann habe ich gesagt, ja, Amen. Auf die Knie gegangen, Vergebung gebeten. Und dann hat er gesagt, manchmal muss es einfach das Kreuz drauflegen. Manchmal einfach das Kreuz drauflegen und es dem Herrn anbefehlen. Du wirst keine Antworten bekommen. Aber wenn du das Kreuz drauflegst, hast du die Freiheit, mit Christus zu leben und weiterzumachen. Es geht darum, dass Jesus segensreiches Leben möchte, aber es geht auch darum, dass wir unser geistliches Leben bereinigen. Die Bibel nennt es im Epheserbrief, dass wir unseren Heiligen Geist nicht bedecken. Der ist in unserem Leben und wir können ihn abdecken. Mit Sünde, mit Ungehorsam, mit all diesen Dingen. Aber Jesus ist auch der, der jederzeit die Hand reicht, 1. Johannes 1,9. Denn er ist treu und vergibt uns und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Da gibt es nichts, was übrig bleibt. Es gibt auch keine versteckte Sünde. Gell? Kann ja sein, dass ich heute irgendetwas sage, wo du sagst, am liebsten würde ich den jetzt auf dem Parkplatz überfahren, bei dem, was er gerade gesagt hat. Also ich hoffe nicht. Gell? Ich warte mal, bis ihr alle weg seid. Aber der Punkt ist, wenn ich aber Christus um Vergebung bete, dann ist alle Ungerechtigkeit weg. Da ist nichts Verstecktes. Egal, wie ich dir heute Morgen Guten Morgen gesagt habe. Egal, wie ich heute Morgen zu meiner Frau war. Ich bin immer ganz lieb. Die ist heute nicht da, ich kann das sagen. Mir immer lieb. Aber wenn das alles, dann vergibt mir das Jesus, weil er treu ist. Da ist nichts, was übrig bleibt. Wie geht es dir zum Thema Gemeinde? Ich bleibe dabei, wir haben es jetzt hier auch gesehen und wir werden auf diese Zeiten zusteuern. Die Gemeinde, dieser Leib Christi, wenn einer leidet, leiden alle. Übrigens, wenn einer sich freut, freuen sich auch alle. 1. Korinther 12 ist da auch ehrlich. Und dann kommt der Korinther 13, die Liebe, das ist das, was uns in der Gemeinde verbindet. Und der Leib ist das und der Blutkreislauf ist das Gebet. Ich kann ganz wenig für dich tun und ich gebe dir auch keine Ratschläge. So weise bin ich nicht. Aber was ich tun kann, ich kann für dich beten. Und das sollen wir machen. Ich weiß nicht, wie eure Gebetsveranstaltungen besucht sind, will auch gar nicht, es geht mich auch nichts an, aber ich kann dich nur bitten, komm zu diesen Gebetsstunden, wenn ihr sie habt, und betet. Das macht was mit der Gemeinde, das macht was mit euch. Und ja, liebe Geschwister, es gibt Ordnung in der Gemeinde. Wir leben in einer Zeit, wo Gott Ordnung geschaffen hat und es gibt Ältesten in der Gemeinde und die sind die Leiter und die geistlichen Führer der Gemeinde. Ah, da pritzelt es jetzt, gell? Das mögen wir gar nicht. Ne? Ich bin doch der Chef, ich habe doch eine Bibel, ich habe gelesen. Aber auch das steht in der Bibel. Und ihr könnt ja eure Ältesten prüfen, ob sie Jesus lieb haben. Ihr habt das Wort. Aber immer mit dem Wort. Immer sagen, hier steht geschrieben, was sagt ihr? Auch in Liebe. Das ist auch Zeichen der Gemeinde und Zeichen in der Endzeit, wenn Ungehorsam vorherrscht. Aber wir sind in einer Zeit, wo jeder natürlich Individuum ist und jeder die Weisheit mit Löffel gefressen hat und alles besser weiß. Aber da geht es drum. Oder wie geht es euch mit dem Thema Hölle? Oh, Jesus ist da klar, Hölle, Gehenna. Das war damals ein Platz Nordosten von Jerusalem. Und da hat man Tierkadaver verbrannt und früher in den alten Zeiten wurden da Kinderopfer gebracht, ein Baal. Ne? Da hat man ja Kinder geopfert. Das war so eine Statue mit so Händen, die hat man dann angefeuert, mal die Kinderbabys betäubt, da reingelegt und dann sind sie verbrannt als Opfer. Und man hat ja lange gesagt, ja, das ist Propaganda der Bibel. Dann haben die Römer sich an die Geschichte drangehängt. Dann haben gesagt, ja, die Römer wollten auch nicht. Mittlerweile haben die Archäologen das bestätigt, weil sie Kindergräben in Tunis, in Karthago gefunden haben. Da stimmt, was die Bibel sagt. Ein gräulicher Platz, Tierkadaver wurden verbrannt, das bezeichnet Jesus als Hölle. Das ist das ewige Feuer, ist auch ganz klar im Matthäus-Evangelium. Und die gibt's. Die ist erstmal bereitet für den Teufel, also nicht für die Menschen, für den Teufel. Und da geht er irgendwann auch noch hin. Bisher herrscht er da oben im wortwörtlichen Himmel, das lehrt uns Epheserbrief. Aber irgendwann kommt er dann in die Hölle. Ich war mal im Urlaub in den Bergen und dann stand da auf dem Aufkleber drauf, lieber in der Hölle regieren als im Himmel dienen. Das hat mir den ganzen Urlaub versaut, gell? Ich so, den fahre ich jetzt hinten rein. Ne? Was für ein Aufkleber, gell? Aber ich finde es so toll. Die Hölle ist zur Qual des Teufels gedacht, wenn wir die Bibel aufmerksam lesen. Das ist nicht, wo er regiert, aber der Franzl ist ja so genial, dass er Leuten sogar noch verkauft, ich regiere da und kann da Posten verteilen. Ha, Pustekuchen. Ist nicht. Aber seht mal, wie diese Lüge weitergeht. Ne? Wie geht's dir mit Jesus in diesem Leben, mit diesen Dingen, ne? Auch mit den Leiden, wo er sagt, um meinetwillen werdet ihr leiden. Es wird etwas kosten und Jesus hat da nie einen Hehl draus gemacht. Wenn Jesus sagt, wer mir nachfolgt, der muss sich selbst verleugnen und sein Kreuz aufnehmen. Da ist erstmal nichts Angenehmes dabei. Kreuz aufnehmen war damals Tötungsart. Wir haben da jetzt hier, wo habt ihr das da? Kreuz ist was Schönes, Zeichen Liebe und Hoffnung. Aber zur Zeit Jesus war es die grausamste Art, einen Menschen um die Ecke zu bringen. Auf furchtbarste Art und Weise, langsam und qualvoll. Es gab bessere Methoden. Ne? Schwert war damals die einfachste. Und als römischer Bürger durfte man auch nicht gekreuzigt werden. Darum wurde Paulus auch durch Schwert hingerichtet. Er war römischer Bürger. Das war den Falten Roms bestimmt. Schmählichste Ende. Und als die Pharisäer das auch angeplant hatten, wollten sie das auch. Die hätten den ja so um die Ecke bringen können. Hätten ihn auch steinigen können. Machen sie ja später mit Stephanus auch, obwohl es illegal war. aber sie wollten das Kreuz, das Schlimmste, was es damals gab. Und dann sagt es, selbst verleugnen, ne? Ich sage Nein zu meinem Willen und Ja zu Gottes Willen. Das heißt selbst verleugnen. Sind wir da? Können wir das? In der Abhängigkeit zu Jesus? Und das Kreuz aufnehmen heißt, ich bin auch bereit, um Christi Willen zu leiden. Ich weiß, das hören wir heute gar nicht gerne. Ich auch nicht übrigens, gell? Aber ich lese halt die Bibel und da steht es halt drin. Aber es ist dieser Weg, den Christus vorgegeben hat. Und es fängt an, wie wir dann auch gleich noch drauf kommen, mit einem Bekenntnis von Petrus. Wie geht es dir damit, dass steht, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Das schreibt Paulus den Korinthern im 2. Korintherbrief. Ist da wirklich was neu geworden oder ist das Alte immer noch vorherrschend? Die Bibel kennt ja zwei große Kampfgebiete. Wir kämpfen übrigens nie mit Menschen im Neuen Bund. Kannst du knicken. Also wenn du ein Schwert fürs Evangelium in die Hand nimmst, bist du völlig falsch. Wir ringen immer um Menschen. Und wir kämpfen an zwei Stellen, nämlich einmal mit dem Teufel, das ist aber nur punktuell. Der kann nur punktuell irgendwas machen. Dafür haben wir die Waffenrüstung Gottes. Machen wir ein andermal, keine Angst. Und das andere ist meine alte Baustelle, der alte Adam, der Schuft. Der alte Mensch, der eigentlich gestorben ist nach der Wahrheit des Evangeliums, aber irgendwie kommt er wieder. Luther hat es mal so schön gesagt, ich habe den alten Adam ersäuft, aber der Schuft kann schwimmen. Es ist das, wie wir morgens aufwachen und, ja, nee, bitte nicht, ne? Von der Liebe, nee. Erstmal 3 bis 10 Kaffees und dann geht's wieder. Aber das ist das, was dich immer wieder herausfordert. Ich will nicht vergeben, ne? Das hat mich getroffen bis ins Mark. Nein! Aber sind wir diese neue Schöpfung? Leben wir das? Merken Menschen in deinem Umfeld, dass mit dem Leben mit Jesus etwas neu geworden ist? Und das in der Liebe, im Umgang miteinander, in der Vergebung. Neues Leben in Christus, aber auch zu wissen, ich kann das nicht. Und das ist ganz wichtig. Wir müssen auch aufpassen, und das passiert mir immer wieder, wenn ich Brüder und Schwestern begegne, letztes Jahr auch eine Freizeit in der Schweiz gepredigt, dass Leute das immer wieder aus eigener Kraft versuchen. Das geht nur mit Jesus. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Und wie machen wir das? Wir nehmen im Gebet die Hand des Vaters und gehen mit ihm. Ich weiß noch, wo meine Kinder klein waren. Wir waren im Zoo, da waren, weiß gar nicht was, das war überhaupt nichts Schlimmes, aber es war im Käfig. Also so toll kann es auch nicht gewesen sein. Und meine Kinder hatten Angst. Was machen sie? Sie nehmen die Hand des Vaters und gehen dorthin. An der Hand des Vaters im Gebet. Vater, ich schaff das nicht. Zeig du mir, wie das geht. Das sind die Bilder der Bibel. Und wir haben vorher über das Vaterunser gesprochen. Wir beten Abba. Das ist im Aramäischen, das hat Jesus so gesprochen. Das war damals der hebräische Dialekt. Das ist Papa. Das ist nicht der Herr Vater, sondern das ist Papa. Respektvoll, aber klar in einer tiefen, liebenden Beziehung. Und dann passiert das, was passiert? Die Jünger gehen. Jesus hatte so circa 70, 72 Jünger. Das ist Lukas 10, können wir das nachlesen. Er hatte doch den harten Kern mit 12 und sie gehen. Sie können es nicht ertragen. Und dann sagt Jesus, daran nehmt ihr Anstoß. Das griechische Wort kennt ihr auch, das ist Skandaleo und da kommt der Skandal her. Das heißt eigentlich wortwörtlich eine Falle stellen. Das ist die Wortbedeutung. Daraus wurde Skandal Anstoß. Ne? Sie nehmen daran Anstoß, man könnte auch sagen, ärgert dich das? Und auch die Frage mal an dich, ärgert dich Gottes Wort? Fordert dich das manchmal so heraus, dass du es nicht ertragen kannst, zu hören? Du sagst, was? Nein, bitte nicht. Jetzt muss ich dem vergeben. Jetzt soll ich dem vergeben. Und da liegt auch noch Segen drauf. Ah, ich glaube, was wir oft auch so sehen, und da nehme ich mich gar nicht raus, dass wir viele Dinge in der Bibel als optional nennen. Das kann man machen, muss man aber nicht. Jesus liebt mich. Das stimmt aber nicht. Das, was die Bibel uns vorgibt, ist alles inhaltlich das, was Jesus möchte für unser Leben. Und die zentrale Frage ist, möchte ich so leben, wie Jesus es will? Das ist die Herausforderung, in die wir stehen im Alltag. Das ist das, wenn es schwierig wird in der Schule, schwierig wird im Studium, beim Arbeitgeber. Bin ich bereit, mit Jesus da durchzugehen? Oder wird dir Gottes Wort manchmal auch zum Fallstrick, wie die Wortbedeutung von Skandaleo, Skandal ist, wo wir dann uns bewusst auch sperren, weil mir das nicht passt. Und ich weiß aus Erfahrung, dass selbstgestandene Christen beim Thema Vergebung große Probleme haben. Aber auch hier bitte, um euch da Mut zu machen, Vergebung ist ein Prozess. Also wenn du mir jetzt den Parkplatz wegnimmst, dann vergebe ich dir und hast die Sache auch im Prinzip gegessen. Also da brauchen wir nicht drüber reden, aber es gibt ja manche Dinge, die sind inhaltlich oder so schwerwiegend und haben unser Leben auch verändert. Aber das Thema Vergebung ist es, wo Christus uns an die Hand nimmt. Und weißt du was, wenn du mit einer Sache immer Probleme hast und immer wieder um Vergebung bitten musst, dann hör nicht auf damit. Bitte immer wieder um Vergebung. Irgendwann wird es besser. Das ist vielleicht nicht mit einmal abgeschlossen. Und manchmal braucht man auch Seelsorge und Therapie. Da müssen wir auch ehrlich sein. Ich diene, ich mache Seelsorge. Hat ja Jesus gemacht. Therapie, ist auch ein griechisches Wort. Wir lernen heute viel Griechisch. Das ist alles umsonst und mit oben drauf. Aber das ist der Punkt, wo Jesus sagt, darum bin ich ja auch gekommen. Um zu heilen, um zu helfen. Und auch da, Vergebung, der erste Schritt fängt an, ich vertraue Jesus. Und die Gefühle können dich wieder einholen, dann vergebe ich wieder. Wieder und wieder und es wird besser. Weil Jesus das in uns bewerkstelligen kann. Aber sie gehen weg, sie distanzieren sich innerlich von Jesus. Und weißt du was, du kannst auch hier drin sitzen, dir das anhören und innerlich distanziert sein. Es kann so sein, ich kenne das noch von meiner Jugendarbeit oder den Konfirmanden. Oh, was kommt denn heute in Netflix? Gibt es eigentlich ein neues Update für Fortnite? Und dann siehst du schon, wo die sind. Oder manchmal so, ich weiß noch, wo ich da viel bei Konfirmanden gepredigt habe. Dann war dann immer so, dass immer dieses Pony haben sie durchreiten lassen. Da kommt das Pony, der ist noch nicht fertig. Reitet weiter. Und dann habe ich immer gesagt, ab in die Lasagne. Aber, jetzt habe ich alle, die Pferde mögen, gegen mich, aber ich leide willig. Aber der Punkt ist, dieses innerlich distanziert, obwohl man das alles weiß, obwohl man sich das alles anhört. Und vielleicht auch da nochmal zu sagen, ich will mich da ganz Christus widmen und ich will eine Entscheidung treffen. Und wisst ihr was? Es gibt einmalige Entscheidung für Jesus. Ich sage Ja zu Jesus, weil ich erkannt habe, es gibt keinen anderen, der rettet. Es gibt keinen anderen, der mich für Tod und Hölle retten kann. Außer Jesus Christus. Und da entscheide ich mich und dann bist du sein Kind. Punkt. Brauchen wir nicht drüber reden. Du kommst in den Himmel. Aber die tägliche Entscheidung, Jesus, ich will heute mit dir aktiv leben. Ich will heute die Dinge annehmen, die du mir gibst und dir nachfolgen. Das ist die Entscheidung, die wir oft treffen müssen. Und die ist auch nicht immer einfach. Ich wünschte, es wäre bei mir so. Aber ich möchte dich einfach ermutigen, sperre dich nicht vor Gottes Wort, weil es dir nicht gefällt oder dich nicht da so fühlst oder weil es einfach unangenehm ist. Ja, aber Jesus hat was vor mit dir. Und vielleicht sind wir auch ewig auf der Flucht vor Gott und seinem Wort. Wie schon gesagt, es kann ein ganz, ganz innerlicher Prozess sein. Ich will nicht. Ich kann nicht. Aber wir haben das im Text so schön. Jesus spricht dann viel über die geistlichen Wahrheiten, dass ihr zu mir kommen werdet. Der Vater wird euch schon stoßen und dass ihr hier seid, ist der Verdienst Gottes. Der hat euch den Schubser gegeben und ihr durftet euch dann entscheiden. Großes Spannungsfeld, muss ich nicht erklären, das weiß der Vater allein. Jesus sagt es mal, der Herr kennt die Seinen, da muss man auch gar keine Gedanken machen. Aber als er diese Frage stellt, Jesus, wollt ihr etwa auch weggehen? Vielleicht ist es heute Morgen die Frage an dich. Wie geht es dir mit Jesus? Wie geht es dir im geistlichen Leben? Möchtest du am liebsten auch weggehen? Möchtest du am liebsten auch flüchten? Möchtest du am liebsten auch nicht mehr mit ihm leben? Und dann kommt dieser Petrus. Herr, zu wem sollten wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Wisst ihr, was das ist? Das ist ein Bekenntnis, ein tiefes Ja zu Jesus. Zu wem, das ist interessant, auch eine Person macht er das, zu wem sollten wir gehen? Wo sollte ich denn sonst hin? Ich nenne das gern den Ägypten-Effekt, was ich manchmal bei Christen auch erlebe. So schlimm war das gar nicht ohne Jesus früher. So Ägypten zurück zu den Fleischtöpfen Ägypten, das machen sie ja gerne in der Wüste. Jetzt gibt es Manna, das war ja so Honigsemmel, hört sich erstmal gut an, ist vielleicht jeden Tag auch nicht so abwechslungsreich, aber das verheißene Land war ja da. Sie haben es nur vergurkt und mussten nochmal 38 Jahre eine Schleife ziehen. Aber der Punkt ist, dieses ich will zurück. Übrigens auch hier, wir haben da schon das Bild für die Heilsgewissheit. Gott hat es mehr zugemacht, da gab es kein Zurück mehr. Das, dass sie in der Wüste gestorben sind, hat nichts mit ihrer Ewigkeit zu tun. Das heilige Land ist nicht das ewige Leben, bitte nicht. Weil wenn wir in den Himmel kommen, müssen wir nicht gegen irgendwelche Völker kämpfen. Also da ist alles gut. Also auch hier geistlich bitte richtig einordnen. Aber dieses Zurück, ich will wieder zurück, will wieder Selbstständigkeit, will wieder meine alten Hobbys hören, ich will wieder die Musik hören. Es gibt ja manche Lieder, die sind schwierig als Christ. Aber ich will wieder zurück. Und dann hat Petrus diese Erkenntnis, zu wem sollte ich gehen? Wo erfahre ich wahre Liebe? Wo erfahre ich wahre Perspektive? Wo bekomme ich mit, was wirklich Leben bedeutet? Jesus an erster Stelle stellen. Wenn ich das manchmal jungen Menschen sage, die vor allem verliebt sind, und sagen sie, ja, das geht doch nicht, da will doch die so und so dabei sein, habe ich gesagt, es wird nichts Besseres passieren für deine Freundin, zukünftige Frau, wenn du Jesus an erster Stelle steht. Glaub mir. Und es ist auch nicht Sinn und Zweck der Übung, dass irgendwas an erster Stelle unseres Lebens steht, was man dir nehmen kann. Kann sein, dass meine Frau vor mir stirbt. Wenn meine Frau mein Lebensinhalt war, was mache ich dann? Direkt hinterher schmeißen? Nein, Jesus ist an erster Stelle. Und ich kann sein, weil er mich dazu macht und existieren. Und dieses Geglaubte, er sagt, wir haben dir vertraut, wir glauben dir, wir sehen das. Und was er letztendlich sagt, ich will nicht mehr zurück. Ich will nicht mehr zurück in das alte Leben. Ich will nicht mehr ohne dich leben. Und das ist die Erkenntnis schlechthin von Petrus, wo am Ende dann, auch wenn er Jesus dreimal verleugnet, der ist ja super, gell? Er verleugnet dreimal, was fragt ihn dann in Johannes 21, Jesus dreimal, liebst du mich? Jesus, Seelsorge. Ich weiß, da hast du versagt, aber du darfst dreimal auch sagen, liebst du mich? Und am Ende, wissen wir aus der kirchlichen Überlieferung, nicht aus der Bibel, ich baue darauf keine Lehre auf, aber stirbt er den Märtyrertod in Rom, sagt die kirchliche Überlieferung, aber ich zweifle da nicht dran. Wie schon gesagt, baue auch keine Lehre drauf. Ich weiß nicht, wie für dich Jesus ist, aber es ist ein ganz wichtiger Punkt, ob du diese Frage geklärt hast, ob Jesus wirklich dein Gott, dein Herr ist. Und wisst ihr was, dass allein meine Frau existiert hat, hat sie noch nicht zu meiner Frau gemacht. Also ich sage, es gibt Gott, das macht aber nicht zu meinem Gott, zu meinem Herrn Leben. Genauso wie es meine Frau gibt, aber wenn die jetzt nicht weiß, dass ich sie heiraten will oder überhaupt eine Beziehung will, wird es schwierig. Irgendwann nach 10 Jahren, das nennt man heute übrigens modern Stalking, wir sind übrigens verheiratet, ich bin glücklich mit dir. Nein, es war meine Frau, weil ich was gemacht habe, übrigens hier, wir haben hier geheiratet, weil ich Ja gesagt habe. Sie übrigens Gott sei Dank auch. Gell? Und dann haben wir Ja gesagt. In guten wie in schlechten Zeiten. Ich finde das Bild schön. Es ist ein Bild der Bibel mit der Ehe. Auf und Abs gibt es immer wieder. Aber ich stehe zu dir. Auch wenn du dich veränderst. Ein schönes Gesicht braucht Platz, darum fallen sie aus, die Haare. Aber all diese Dinge, auch wenn die Dinge sich verändern, ich stehe zu dir. Und das ist das, was wir auch Christus zusagen dürfen, auch wenn es schwierig wird. Ich stehe zu dir, Jesus. Warum? Weil ich dich lieb habe. Und liebe Geschwister, am Ende des Tages wird es nichts bringen, wie viel Geld du verdient hast, welchen Job du hattest, wie viele Leute du bekehrt hast. Das spielt alles keine Rolle. Am Ende spielt nur eine Sache die Rolle, die uns Paulus im Timotheusbrief lehrt. Hast du Jesus lieb? Mit der Frage beantwortet sich alles andere. Liebst du Jesus? Und ich möchte auch nur ganz kurz euch mit reinnehmen, wie mein Leben aussah ohne Jesus. Ich war ein Mensch, der stark von Ängsten dominiert war. Überhaupt zu sprechen vor anderen war schwer. Ich habe kein Wort gesagt, gell? Unvorstellbar. Jetzt brauchst du ja extra nur eine Schaufel, damit der ruhig ist. Gell? Aber ich habe kein Wort gesprochen bei anderen. Ich habe mich nur in meinem Elternhaus sicher gefühlt, die absolut liebevoll und warm waren. Aber in der Schule nichts, gemobbt, alles durchgemacht. Ich war voller Angst und Zweifel. Und es hat sich bemerkbar gemacht. Ich hatte am Ende des Tages Zwänge. Ich konnte mir 8-mal die Hände waschen, hatte nicht das Gefühl, dass sie sauber sind. Ich bin 10-mal in der Nacht aufgestanden und geguckt, ob ich das Licht ausgemacht habe. Ich bin 12-mal zum Auto gerannt, ob ich es abgeschlossen habe. Mittlerweile mache ich das nur einmal noch. Das ist ein Wunder Gottes. Meine Familie findet es immer ganz lustig. Mein Ältester geht dann immer neben mir. Ist das Auto wirklich zu, Vater? Und ich so, ich hau dich gleich. Ja, aber das war die Entscheidung. Gell? Und dann habe ich mich für Christus entschieden. Und dann gibt es ja den 2. Timotheus 1,7. Den Gott hat uns nicht gegeben, den Geist der Furcht, sondern der Kraft, Liebe und Besonnenheit. Ne? Das war auch mein Taufvers. Das war auch mein Vers immer, der mich begleitet hat. Das sagt, er gibt dir Gott was anderes als Angst. Er gibt dir Kraft, Dynamis. Da steckt wirklich Kraft dahinter. Alltäglich durch, aber immer nur dann, wenn du es brauchst. Ne? Dann kannst du auch durchstehen. Er gibt dir Liebe, Agape. Und er gibt dir vor allem Besonnenheit. Und wisst ihr was? Das ist Verstand. Und ich saß wirklich, ich war eines Nachts im Bett, hatte schon 2-mal geguckt, ob das Licht aus ist. War total verzweifelt, weil ich musste nochmal los und gucken, ob das Licht aus ist. Und dann hat mir durch diesen Vers auch Gott gesagt, benutz deinen Verstand. Du wirst doch nicht runtergegangen sein in die Küche, geguckt haben, Licht ist an, jetzt gehe ich wieder ins Bett, sondern dann spätestens wirst du gesagt haben, du wirst auswachen. Dann habe ich gesagt, stimmt eigentlich, so doof bist du ja auch nicht. Und dann war das ein Riesenkampf. Und wisst ihr was, diese Freiheit habe ich mittlerweile. Mir ist völlig egal, ob das Licht unten brennt oder nicht. Mir ist sogar egal, ob das Haus brennt. Ich bin im Alter, da schläft man und weiß auch, wo man hingeht. Lass es abfackeln. Aber diese Freiheit kann Christus schenken. Er kann verändern. Und das ist das, was Petrus sagt. Es gibt kein Zurück mehr. Und ich hoffe, dass es bei dir auch dieser Erkenntnis ist. Ich will nicht mehr zurück. Ich will nicht mehr zurück in das alte Leben. Und es gibt kein anderes. Und es ist, mit dieser Vergangenheit abzuschließen, das Kreuz draufzulegen und fröhlich nach vorne zu blicken. Und egal in welchem Alter, in welcher Lebensphase du bist, vielleicht bist du in der Findung in der Schule, super. Lern gescheiten Beruf oder Jesus verkünden kannst. Übrigens völlig egal, solange du nicht Killer oder Prostitution nachgehst, kannst du alles machen. Kannst du sogar BWL studieren. Alles gut. Und dann kannst du in der Freiheit dort Christus dienen. Die haben es nötig, das ist wirklich gut. Und dann ist dieses Bekenntnis, die Welt liegt hinter mir, das Kreuz vor mir, den Blick aufs Kreuz mit ihm. Und ich möchte euch einfach Mut machen. Und das ist gerade ein großes Anliegen, weil ich merke, dass die Christenheit hoffnungsloser und mutloser wird, vor allem in unseren Gestaden. Dass wir fröhlich auf Jesus blicken, die Berufung annehmen und die Vergangenheit kannst du nicht ändern. Du kannst deine Vergangenheit nicht mehr ändern, aber du kannst Kreuz drauflegen, Jesus anbefehlen und ab jetzt kannst du alles ändern. Jetzt ist der Zeitpunkt. Heute, hier und jetzt. Wie du mit Liebe umgehst, mit Versöhnung, mit Blick nach vorne, mit Vergebung. Und immer den Blick auf Jesus, und das ist auch das, was der Hebräerbrief sagt, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der hat es angefangen. Mach dir doch nichts vor, als ob du irgendwas angefangen hättest. Er bringt es auch zu Ende. Und was sollen wir machen im Hebräerbrief? Wir sollen laufen, einfach weiterlaufen auf das Ziel, auf die Vollendung zu. Und ich, fürchtet euch nicht, ich bin beim Abschlussgedanken. Das habt ihr noch, gell? Ja klar, als ob jemand sagen würde, nö, ich will nach Hause, gell? Habe ich auch noch nie erlebt, wehe. Nee, und dann geht es so los. Und das ist das, was Jesus sagt. Und ich mag diese althebräischen Namen Gottes. Wirklich, das ist der letzte Gedanke, der althebräische Name Gottes. Es gibt einen, den ich sehr liebe, das ist El Shaddai. Weiß jemand, was das bedeutet, ins Deutsche übersetzt? Der Allmächtige, genauso wird es übersetzt, super. Wortwörtlich ist es der Herr der Hügel, der Berge. Man nennt es auch, Schad ist auch die Mutterbrust als Versorgung. Ich gehe jetzt nicht so tief drauf ein, das ist Hebräisch. Aber es ist dieser Allmächtige, es ist der Herzenskenner, es ist der Gott, der Unwandelbare. Und letztendlich, und das wurde auch so benutzt, Gott ist genug. Das hört sich erstmal furchtbar an, als ob wir Gott klein machen müssen. Aber es geht darum, Gott ist genug in deinem Leben. Du brauchst nicht mehr außer Jesus Christus. Und da möchte ich dich dazu einladen, das zu leben und zu glauben. Du brauchst nicht das größte Haus. Ich bin jetzt ganz fröhlich und ich habe die Freiheit dazu. Auch, du brauchst nicht mal einen Partner manchmal, weil Gott auch das ausfüllen kann. Das glaube ich ganz tief und fest. Und ich sage das, ich bin verheiratet, alles gut. Aber ich weiß, dass da eine große Not ist bei manchen. Aber auch da kann Gott das Ganze ausfüllen. Du brauchst nicht mehr als Jesus Christus, weil Gott der Allmächtige ist. Die Frage ist, ob wir uns bewegen lassen, ob wir das glauben und vertrauen. Und das ist vielleicht die Frage heute an dich. Glaubst du, vertraust du Jesus, dass Jesus genug ist? Und hast du dieses Bekenntnis, ich möchte es nochmal sagen, Herr, das ist im Griechischen Kyrios, da kommt das Wort Kirche her, ist übrigens der Sklavenherr gemeint, nicht der Herr, guten Morgen, sondern der Sklavenherr, also mein Meister, mein Gott, wo ich mich auch drunter stelle. Zu wem sollten wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Und vielleicht nimmst du heute was mit. Dass es zu lange war, das kannst du gerne mitnehmen. Aber vielleicht auch den Gedanken, ich nehme mit, vielleicht muss ich was bereinigen, mit meinem Herrn klären und ab jetzt die Dinge ändern, wo ich vielleicht vorher nicht bereit war, sie zu ändern und dieses neue Leben, neue Schöpfung, neue Kreatur in Christus zu leben. Und da möchte ich dir Mut machen, man kann ja immer nur einladen. Und das ist deine Entscheidung, wie du mit Jesus leben willst. Und ich hoffe, dass diese Gemeinde, ich habe gute Ältesten, das war mal im früheren Hauskreis, ne? Waren auch ganz verwundert, dass ich hier diesen Dienst machen darf, wo ich sage, du predigst, ja, Gott ist gnädig. Aber dass diese Gemeinde hier dazu dient, dass genau diese Struktur gegeben ist, nämlich die Infrastruktur der Liebe. Und einen Punkt möchte ich noch sagen, Jesus kann mit deinen Zweifeln, mit deinen Sorgen umgehen. Das Simon hat es schon super gesagt, es gibt unmenglich viele Klagepsalme. Es gibt Psalm 31, das sagt David, meine Augen sind verquollen vom Heulen. Ich weiß nicht, ob ich das will, dass das hier gesungen wird. Der Marcel hat die ganze Nacht geheult, lalala. Das wird mir wahrscheinlich unangenehm. David war so ehrlich. Aber will auch keiner singen, gell? Aber das ist der Knackpunkt in unserem Leben. Und mach heute vielleicht einen Neubeginn mit Christus. Einladen, kannst auch gern zu mir kommen. Bin noch ein bisschen da, ne? Ich kenne dich nicht. Ist vielleicht gut so, gell? Wir haben völlig einen Neubeginn. Dann mach das. Aber lass es nicht an dir vorbeigehen, wenn Gott zu dir spricht. Habe ich nicht in der Hand. Aber er hat es. Ich möchte einfach Mut machen und jetzt möchte ich definitiv, oha, zum Abschluss beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du diese Fragen beantwortet hast, was es mit Sünde, Tod und Teufel ist. Und du hast alles jetzt schon besiegt. Wir leben im Sieg, auch wenn es sich nicht immer so anfühlt, auch wenn es schwierig ist und mit Kämpfen verbunden ist. So ist doch der Kampf des Glaubens ein guter Kampf, den wir mit dir leben dürfen. Danke für deine Treue. Danke, dass du uns festhältst. Ich halte dich nicht fest, Jesus, du hältst mich fest. Und danke, dass du uns führst. Und ich bitte dich einfach, dass wir erkennen und bekennen, dass du der Heilige Gottes bist, der einzige Weg in dieser katastrophalen, sündhaften Welt, die sich immer mehr zu Fall bringt. Und dass wir jetzt umso mehr die Hoffnung und die Freude im Gebet leben. Danke, dass du da bist. Danke, dass dein Wort unendlich und ewig ist. Und danke, dass du treu und gerecht bist, Jesus. Amen.